Wenn Gott etwas Neues baut, geschieht das selten unter idealen Bedingungen. Widerstand von außen, Anklagen von innen und das Bewusstsein der eigenen Unzulänglichkeit können entmutigen. Die Vision um Josua, den Hohenpriester, öffnet einen Blick hinter die sichtbare Situation. Christus selbst tritt für sein unvollkommenes Volk ein, reinigt es und stellt es in seine ursprüngliche Berufung als priesterliches Volk hinein, mitten im Kampf um den Wiederaufbau des Hauses Gottes. Christus, der Engel Jehovas, misst und trägt sein Volk. Die Vision beginnt mit einer Szene von hoher Dichte, und er ließ mich den Hohenpriester Josua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. In Josua, der als Hohepriester vor dem Engel Jehovas steht, verdichtet sich das Schicksal des ganzen Volkes. Er ist nicht nur eine Einzelgestalt, sondern Repräsentant Israels, das aus der Gefangenschaft zurückgekehrt ist und doch noch von Schuld, Schwachheit und äußerem Widerstand umgeben ist. Zwischen dem heiligen Engel Jehovas und dem anklagenden Widersacher steht ein Mann in Verantwortung, gemessen, beobachtet, befragt. So zeigt sich, dass Christus, der als Engel Jehovas mitten in diesen Vorgang hineintritt, sein Volk nicht aus der Ferne beurteilt, sondern es in seiner konkreten Geschichte aufsucht, mitten im Wiederaufbau, mitten im Unvollendeten, mitten im Konflikt. In den ersten vier Kapiteln des Buches Sacharja betreut der Engel Jehovas fünf Visionen. Das macht deutlich, dass Christus als der von Gott Gesandte immer bei Gottes Volk ist und für es sorgt. In Kapitel 3 sehen wir eine Vision, die uns zeigt, dass Josua, der Hohepriester, durch den Engel Jehovas zusammen mit Serubbabel, dem Statthalter von Juda, vervollkommnet, gefestigt und gestärkt wurde. Bemerkenswert ist, wie früh in dieser Vision deutlich wird, dass es hier nicht um Verwerfung, sondern um Bewahrung und Vollendung geht. Noch bevor Josua ein Wort sagen kann, ertönt das Wort des Herrn an den Ankläger, und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Die Erwählung Gottes steht vor aller Anklage, das Bild des Holzscheits, das aus dem Feuer gerissen ist, hält zusammen, was wir oft trennen. Die wirkliche Brandspur der Geschichte und den unerschütterlichen Entschluss Gottes, zu retten und zu gebrauchen. Das Holzscheit ist nicht makellos, aber es ist gerettet. So steht Josua vor Gott, knapp dem Gericht entronnen, aber von Gott festgehalten für seinen Dienst. In dieser Spannung liegt der Trost für alle, die vor Gottes Angesicht dienen und zugleich die Nähe des Bösen und die Bitterkeit der Anklage kennen. An dieser Stelle leuchtet etwas vom priesterlichen Dienst Christi auf. Der Hebräerbrief sammelt es in einem Satz, darum, weil wir einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Derselbe, der als Engel Jehovas vor Josua steht, ist als Jesus, der Sohn Gottes, unser großer Hohepriester. Er kennt die Akten, die der Satan vorlegt, genauer als der Ankläger selbst, und doch stellt er sich nicht auf die Seite der Anklage, sondern auf die Seite der Erwählten. Er misst Josua, aber sein Messen zielt auf Festigung, nicht auf Vernichtung, er prüft die Tiefe der Schwachheit, um die Tiefe seines Erbarmens darin auszuschütten. Die Gemeinde, die wie Israel am Wiederaufbau des Hauses Gottes steht, wird so nicht nur getröstet, sondern auch zu Recht verstanden, sie ist eine von Christus getragene und verteidigte Baukolonne inmitten eines geistlichen Konflikts. Wenn Gott uns auf diese Weise vor sein Angesicht stellt, um uns zu messen und zu tragen, wird unser Dienst entlastet und zugleich ernst. Entlastet, weil die entscheidende Stimme nicht die der Anklage ist, sondern die des Hohenpriesters, der für uns eintritt. Ernst, weil wir erkennen, dass unser Leben nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern im Licht der Erwählung und des Bauplans Gottes. Aus dieser Doppelbewegung, Trost unter Anklage, Bestätigung trotz sichtbarer Schwachheit, erwächst stille Zuversicht. Die Geschichte, in die Christus als Engel Jehovas eintritt, ist nicht dem Zufall und nicht der Feindeshand ausgeliefert. Wer sich in Josua wiederfindet, darf sich zugleich in dem Wort wiederfinden, das ihn umgibt. Heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Hier liegt die Kraft, trotz Widerstand am Bau Gottes mitzuwirken, getragen von dem, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen, und der uns doch nicht loslässt. Und er ließ mich den Hohenpriester Josua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Die Szene mit Josua zeigt, wie nah um Christus seinem Volk kommt. Er steht nicht jenseits von Anklage und Schwachheit, sondern genau in der Mitte dieses Spannungsfeldes. Wer den eigenen Dienst vor Gottes Angesicht als brüchig und angefochten erlebt, findet in dieser Vision keine billige Entschuldigung, aber eine tiefe Vergewisserung, Gottes Erwählung ist älter und stärker als die Stimme des Anklägers. Wie ein aus dem Feuer gerissenes Holzscheit bleibt das Leben gezeichnet, und doch ist es gerade so für Gottes Bauwerk bestimmt. In dieser Gewissheit wächst Mut, weiterzubauen, obwohl vieles unfertig wirkt, und zugleich eine neue Sensibilität für den, der als Hohepriester unser Bekenntnis trägt und uns in den Prüfungen nicht verlässt. Vom schmutzigen Gewand zur stattlichen Robe. Die Vision hält nicht nur die geistliche Auseinandersetzung fest, sondern führt mitten hinein in die Realität des priesterlichen Lebens, und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Das Bild ist scharf, nicht ein abgeehrter Sünder, sondern der Hohepriester steht beschmutzt vor Gott. Damit wird ausgesprochen, was sich oft verdeckt vollzieht, auch im Raum des Dienstes, mitten im Gehorsam, bleibt Befleckung möglich, auch diejenigen, die für andere vor Gott stehen, tragen eigene Unreinheit. Die Schrift beschönigt das nicht. Gerade indem sie den Schmutz auf dem priesterlichen Gewand benennt, öffnet sie den Raum dafür, dass Reinigung nicht eine Vorbedingung, sondern ein Geschenk der göttlichen Initiative ist. Nun war Josua mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und er antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Dann sagte er zu ihm, siehe, ich lasse deine Ungerechtigkeit von dir weichen. Es ist der Engel Jehovas, der die Wende einleitet, und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, sieh, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Der Inbegriff der Gnade liegt in der Reihenfolge, zuerst nimmt Gott selbst die Schuld weg, dann bekleidet er neu. Josua zieht sich nicht aus eigener Kraft um, er reformiert sich nicht selbst. Vielmehr lässt Gott das alte Gewand entfernen und legt selbst das neue an. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, wie tief diese Handlung reicht, Christus, der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben. Die schmutzigen Kleider, die Josua trägt, haben ihr gegenüber im Leib Christi am Kreuz, dort wird die Schuld getragen, damit hier die priesterliche Würde wiederhergestellt werden kann. Zu den Feierkleidern kommt der reine Kopfbund hinzu. Der Kopf ist der Ort der Ausrichtung, der Gedanken, des Bewusstseins. Ein reiner Kopfbund deutet darauf hin, dass Gott nicht nur die äußere Stellung, sondern auch die innere Klarheit und die Ausrichtung des Dieners erneuert. Wer schmutzige Kleider trägt, neigt dazu, in Schuldgedanken zu kreisen, in lähmender Selbstbeobachtung oder in harter Selbstrechtfertigung. Der reine Kopfbund steht für einen Geist, der neu von Gott bestimmt wird, frei, nüchtern, auf Gottes Haus ausgerichtet. Darum folgt unmittelbar der Auftrag, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Der gereinigte und neu bekleidete Hohepriester wird nicht aus seiner Verantwortung entlassen, sondern in ihr bestätigt. Hier verbindet sich Evangelium und Berufung. Die Reinigung, die Gott schenkt, dient nicht nur innerem Trost, sondern öffnet den Raum für einen erneuerten Dienst. Paulus beschreibt diese Bewegung, wenn er schreibt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen mitzugeben habe. Schuld wird nicht zugetarnt, sondern überwunden, aus dem Ort der Schwäche wird ein Ort des Dienens. Übertragen auf Josua heißt das, seine Befleckung wird nicht verharmlost, aber sie bestimmt ihn nicht mehr. Die neue Robe und der reine Kopfbund markieren den Beginn eines priesterlichen Dienstes, der aus empfangener Gnade lebt. Gerade darin liegt Ermutigung, wer sich mit seinen schmutzigen Kleidern wiedererkennt, bleibt in Gottes Augen nicht auf diesen Zustand festgelegt. In Christus ist der Weg offen, vom beschmutzten Gewand zur stattlichen Robe zu gelangen und als erneuerter Priester in Gottes Haus zu stehen, nicht makellos aus sich selbst, aber getragen von der Gerechtigkeit dessen, der uns bekleidet. Und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, sieh, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Die Verwandlung Josuas vom schmutzigen zum stattlichen Gewand lenkt den Blick weg von der Frage, ob die eigene Reinheit genügt, hin zu der Frage, wer uns bekleidet. Vor dem Engel Jehovas tritt ans Licht, wie begrenzt die Selbstreinigung ist. Zugleich wird erfahrbar, dass Gott den Ernst unserer Befleckung nicht relativiert, sondern in Christus auf sich nimmt. Daraus wächst eine stille Freiheit, Schuld muss nicht verharmlost, aber sie muss auch nicht das letzte Wort über unserem Dienst behalten. In der neuen Robe der von Christus gewirkten Gerechtigkeit kann der priesterliche Alltag, das Beten, das Tragen anderer, das Mitbauen an Gottes Haus, mit neuer Zuversicht gelebt werden. Die Vision lädt ein, den eigenen Dienst nicht aus dem Gedächtnis der Schmutzflecken zu definieren, sondern aus der Zusage dessen, der sagt, sieh, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Der Spross und der Stein, Christus als Grundlage von Vergebung und Frieden. Nachdem Josua gereinigt und neu bekleidet ist, weitet sich der Blick der Vision über seine Person hinaus. Es ist, als ob Gott durch den Hohepriester hindurch auf eine größere, noch kommende Gestalt zeigt. Höre doch, Josua, du, der Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn sie sind Männer des Zeichens, denn siehe, ich lasse meinen Knecht, den Spross, hervorkommen. Josua und seine Mitpriester sind Männer des Zeichens, lebendige Hinweise auf etwas Größeres. Der Spross ist dieses Größere, ein Begriff, der die Hoffnung auf einen neuen, lebendigen Anfang in sich trägt, ein zarter Trieb, der aus dem scheinbar abgesägten Stamm Davids hervorwächst. In der Gestalt Serubbabels, des Statthalters von Juda, deutet sich an, was in Christus erfüllt wird, Gott bringt seinen Knecht und königlichen Spross hervor, der zugleich Diener und Herrscher ist. Höre nun, Josua, du Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn sie sind Männer des Zeichens, denn siehe, ich lasse meinen Knecht, den Spross, hervorkommen. Dies bezieht sich auf Serubbabel, der ein Vorbild Christi ist als Knecht Jehovas, als Spross Davids, in seiner Menschlichkeit und königlichen Treue. Unmittelbar damit verbunden steht das Bild des Steins, denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf einem Stein sind sieben Augen, siehe. Ich will seine Eingrabung eingraben, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde die Ungerechtigkeit dieses Landes an einem Tag wegnehmen. Der Spross und der Stein gehören zusammen, sie sind zwei Seiten derselben Christuswirklichkeit. Als Spross ist er der Lebendige, der wächst, als Stein ist er die tragende Grundlage von Gottes Bau. Die sieben Augen auf dem Stein werden in einer späteren Vision aufgegriffen, diese sieben die Augen des Herrn, sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Und die Offenbarung verbindet sie mit dem Lamm, das sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde hin ausgesandt sind. So wird der Stein mit den sieben Augen zum Bild für Christus, der in der Kraft des siebenfach verstärkten Geistes Gottes gegenwärtig ist, er sieht, er durchdringt, er belebt den Bau Gottes. Die Eingrabung, die Gott selbst in diesen Stein eingraviert, deutet auf das tiefe göttliche Werk hin, das im Leiden und am Kreuz Christi geschieht. In der Schrift ist der Stein immer wieder ein Bild für Christus, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht eilen. Und Jesus selbst greift Psalm 118 auf, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Haupt der Ecke geworden. Die Eingrabung spricht von einer Geschichte, die in diesen Stein eingeschrieben ist, der Weg der Erniedrigung, der Ablehnung, der Kreuzigung. Gerade durch diese Eingravierung wird der Stein zur Grundlage, auf der Vergebung und Neubeginn möglich sind. Ich werde die Ungerechtigkeit dieses Landes an einem Tag wegnehmen, heißt es in Sacharja 3:9. Der eine Tag weist voraus auf den Tag, an dem Christus am Kreuz die Sünde trägt und die Schuldgeschichte seines Volkes zusammenbindet. Aus dieser tiefen Versöhnung wächst ein überraschend schlichtes Bild des Friedens, an jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Weinstock und Feigenbaum stehen in der Schrift für Ruhe, Fülle und gelöste Gemeinschaft. Wo dieser Spross wächst und dieser Stein gelegt ist, entsteht ein Raum, in dem Menschen einander wieder einladen können. Der erneut gebaute Tempel ist dann nicht nur ein Gebäude, sondern der Ort, an dem Versöhnung und Frieden konkret werden. Für die Gemeinde bedeutet das, sie lebt aus dem, was Christus als Spross und Stein ist, und sie trägt im Kleinen die Gestalt jenes Tages, an dem die Ungerechtigkeit endgültig hinweggenommen ist. Jede versöhnte Beziehung, jede geteilte Freude, jedes gemeinsame Ruhen im Angesicht Gottes ist ein Vorgeschmack auf das Sitzen unter Weinstock und Feigenbaum. Höre doch, Joshua, du, der Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Joshua gelegt habe. Die Vision des Sprosses und des Steins lenkt den Blick von den sichtbaren Baustellen der Gemeinde auf die unsichtbare Grundlage, auf der alles ruht. Sie macht deutlich, dass der Weg zur Ruhe unter Weinstock und Feigenbaum nicht über menschliche Perfektion, sondern über den von Gott gesetzten Eckstein führt. Die Ungerechtigkeit, die Gott an einem Tag wegnimmt, ist größer als die Summe einzelner Verfehlungen, sie umfasst die gesamte schiefe Geschichte, in der sein Volk steht. Gerade darum kann die durch Christus geschenkte Vergebung zu einem Raum werden, in dem Versöhnung und Frieden wachsen. Wer heute an Gottes Bauwerk beteiligt ist, lebt zwischen Trümmern und Verheißung. In der Mitte dieses Spannungsbogens steht Christus als Spross und Stein, lebendig wachsend und zugleich tragend und fest. Aus dieser Mitte heraus gewinnt die eigene Mitarbeit am Haus Gottes einen stillen, aber tiefen Sinn, sie ist Teil einer viel größeren Bewegung hin zu jenem Tag, an dem das Sitzen unter Weinstock und Feigenbaum nicht mehr nur Bild, sondern erfahrbare Wirklichkeit sein wird. Herr Jesus Christus, du treuer Hohepriester und Knecht Gottes, danke, dass du mitten in Anklagen und Schwachheit für dein Volk eintrittst und es nicht fallen lässt. Du kennst unsere schmutzigen Kleider, doch du wendest dich uns zu, reinigst uns und bekleidest uns neu mit deiner Gerechtigkeit und Würde. Stärke in uns das Vertrauen, dass deine Erwählung und dein Rufen größer sind als jede Stimme des Widersachers und größer als unsere eigene Unsicherheit. Lass uns aus der Vollendung, die du an uns wirkst, in deiner Gemeinde bauen und dich gemeinsam als wahren Weinstock und Baum des Lebens genießen. Erfülle uns mit deinem siebenfach verstärkten Geist, damit wir inmitten von Herausforderungen in deinem Frieden stehen und deine Verheißungen festhalten, bis dein Werk in uns und durch uns vollendet ist. Amen.